Eine besondere Folge von Passion Scout erwartet dich heute und es ist die letzte Folge im ersten Themenblock Wer bin ich? Und es ist auch deshalb eine besondere Folge, weil ich einen Gast heute hier begrüßen darf, nämlich Dieter Kreibaum. Hallo Dieter, schön, dass du dabei bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo Rebecca, ich freue mich auch.
Wir sprechen jetzt heute nochmal komplett über das Thema Persönlichkeit und spazieren da mal durch alle Themenbereiche, die es da in diesem Gebiet gibt. Magst du dich vielleicht aber trotzdem vorher nochmal kurz vorstellen und erzählen, wie du eigentlich zum Thema Persönlichkeit gekommen bist?
Ja, das ist ja eine längere Geschichte. Ich habe mich damit schon viele Jahre, ich glaube so seit der Schulzeit, mit befasst, mit dem Thema Persönlichkeit überhaupt. Aber dann spielt das natürlich eine Rolle. Ich habe Theologie studiert. Da muss man sich ein bisschen nicht nur mit den religiösen Themen befassen, sondern auch damit, wie Menschen so gestrickt sind. Und dann habe ich das vertieft vor mittlerweile 12, 13 Jahren, als ich mit den ersten Kursen an der CES an der Uni angefangen habe. Und da war ich überrascht, dass die Kurse zum Thema Persönlichkeit immer überbelegt waren. Da waren immer viele Leute dabei, die das interessiert hat. Und dann habe ich das immer weiter ausgebaut, mich dann noch weiter gebildet und fand das Thema und finde es bis heute total spannend.
Ja, bei der Gelegenheit können wir ja auch gleich mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich bei genau so einem Kurs am CES. Und ich habe dreimal versucht, in den Kurs reinzukommen. Dreimal hat es nicht geklappt. Ich glaube, beim vierten Mal hat es geklappt. Und da habe ich mich sehr gefreut und ich wurde nicht enttäuscht, Dieter.
Ja, danke.
Nee, wirklich sehr spannend. Und ich muss ja auch ehrlich zugeben, du hast mich ja schon inspiriert dazu. Also ein paar Themen, die du auch in dem Kurs gebracht hast, die habe ich in diesem Podcast wieder aufgegriffen. Also danke schon mal dafür. Und du weißt natürlich auch so ein bisschen mehr über das Thema Persönlichkeit als ich, denn das meiste Wissen habe ich ja von dir. Und deswegen freue ich mich, dass wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen können mit dir. Erzähl doch mal, warum denkst du, ist das Thema Persönlichkeit so ein wichtiges Thema? Warum sollte man sich damit befassen?
Also ich habe mehrere große Gründe und ganz viele kleine. Ich glaube, ich werde mal bei den großen anfangen und die kleinen weiß ich noch nicht. Ich hatte seit meiner Jugendzeit habe ich mich damit beschäftigt. Ich hatte ein Problem damals. Mich haben oft Leute gefragt, hi, wie geht's dir denn? Und ich habe immer einen Moment überlegen müssen, habe gedacht, Moment, wie geht's mir eigentlich? Weil ich das gar nicht so einfach sagen konnte. Und so eine Floskel wie, danke gut, wie geht's dir, die fand ich zu oberflächlich. Und ich habe mich jahrelang damit ja schon fast ein bisschen rumgequält, dass ich nicht so schnell, so eindeutig wie viele andere, wie mir schien, sagen konnte, so geht es mir, so bin ich drauf und so nicht. Weil ich dachte, das muss man differenziert sehen. Also einerseits geht es mir so, andererseits habe ich dann auch diesen Lebensbereich und wenn ich das anschaue, geht es mir wieder anders. Und da habe ich gedacht, stimmt mit dir was nicht oder gibt es noch andere? Und habe eigentlich die richtige Erklärung dafür erst sehr viel später gefunden durch die Beschäftigung mit Friedemann Schulz von Thun, mit seinem Modell vom inneren Team, das wir in dem Kurs ja auch dann gemacht haben, wo ich merkte, Mensch, es gibt Leute, renommierte Leute, Kommunikationsforscher, die das Gleiche kennen wie ich. Hätte ich ein bisschen früher entdecken können. Aber das war so einer der Anlässe. Und dann der andere Grund war, dass ich schon in der Schule gedacht habe, Sachen oder Themen, die Leute über eine lange Zeit beschäftigt haben, die müssen irgendwie wichtig sein, sonst hätten die sich nicht so lange gehalten. Und ich glaube, ich hatte beim Kurs auch gelegentlich dieses Motto aus dem alten Griechenland vorangestellt, erkenne dich selbst, genoti sauton, für die, die Griechisch können, kann wahrscheinlich keiner, ist egal. Das ist der erste Satz, der in der großen Säule im Apollo-Tempel in Delphi, wo das Orakel von Delphi war, obendran steht, als Hauptmotto. Das sind noch viele andere, aber dieses erkenne dich selbst, das kommt aus dieser Zeit, 500, 600 vor Christus. Also es hat sich über 2500 Jahre gehalten und es haben Philosophen darüber nachgedacht, es haben Psychologen später darüber nachgedacht, bis hin zu Carl Gustav Jung im letzten Jahrhundert. Und ich habe gedacht, wenn Leute so ein Motto so aufgreifen und verarbeiten, immer wieder drüber nachdenken, dann muss da was dran sein.
Und das war Grund für dich, da auch nochmal dich reinzufuchsen.
Ja, vielleicht sogar noch am stärksten. Der dritte Grund, den habe ich eben noch nicht erwähnt, das war, dass ich merkte, so im Umgang mit Freunden, mit der Familie, mit der Partnerin, es gibt Menschen, die sind ganz anders als ich. Na, so wie du nickst, kennst du das auch.
Ja, das kann man hier leider nicht sehen. Ich habe zustimmend genickt. Ja, da kann es auch schon mal Krach geben, ne? Ja. Wenn man gewisse Dinge an jemand anderem erkennen muss, die einem irgendwie nicht so passen oder einen irgendwie triggern oder es einfach nicht kompatibel erscheint, ne?
Ja, ich würde sogar sagen, ich fand das noch krasser. Es gab Sachen, die fand ich so evident, so selbstverständlich. Ich habe gedacht, das kann man gar nicht anders sehen, bis ich feststellte, meine Frau kann das. Und alles darüber reden und diskutieren und Abmachungen treffen hat nichts geholfen über Jahre hinweg, bis ich dann gedacht habe, okay, das hat tiefere Gründe. Das hat was mit Persönlichkeit zu tun.
Ja, und was denkst du, was für einen Effekt das auf einen persönlich haben kann, wenn man sich selber, ich sag jetzt mal, entdeckt und anfängt zu erkennen? Und ist überhaupt so eine absolute Erkenntnis über einen selbst möglich?
Eine absolute Erkenntnis glaube ich nicht. Also das, was wir im Kurs gemacht haben und was ich da, wo du ja auch dabei warst, da kann man so Zugänge eröffnen, da kann man eine grobe Vorstellung von sich kriegen. Man kann Bereiche entdecken, die man vielleicht auch mit eigenem Nachdenken nicht so schnell entdecken kann. Aber es gibt ja noch viel mehr. Also nicht umsonst, wenn Leute zum Beispiel in die Therapie gehen oder eine Psychoanalyse machen, läuft das über Jahre, weil die sich auf die Spur kommen wollen oder müssen, wenn man Probleme auf die Spur kommen müssen, um die Probleme zu lösen. Und es gibt immer noch was Neues zu entdecken. Und wir sind ja auch keine statischen Wesen. Wir lernen dazu, wir haben Begegnungen, die uns verändern, wir erleben Krisen, die uns prägen. Und das alles spielt mit eine Rolle, dass ich auch andere, tiefere Schichten von mir entdecken kann.
Du hast gerade gesagt, zum Probleme lösen kann das ganz gut sein. Jetzt geht's in dem Podcast auch darum, so seinen eigenen Weg nach dem Abschluss zu finden. Wie kann da deiner Ansicht nach Persönlichkeit oder seine eigene Persönlichkeit zu entdecken hilfreich sein? Ich habe ja schon in dem Podcast eigentlich ganz gut gezeigt, wie ich das sehe, aber vielleicht siehst du das ja so ein bisschen anders. Wäre ich mal gespannt auf deine Meinung.
Ja, ich habe nicht alle Folgen von deinen Podcasts bisher gehört. Ich habe nur so ein bisschen reingehört. Von daher kann ich nicht genau sagen, ob es anders ist, aber meiner Theorie nach, also nicht nur meiner Theorie nach, es gibt eine weit verbreitete Ansicht, dass wir grob eingeteilt eine angeborene und eine erworbene Persönlichkeit haben. Die angeborene ist ganz stark durch die Gene mitbestimmt, durch die frühe Erziehung im Elternhaus, in dem Milieu, in dem wir aufwachsen. Das macht so 3/4 oder 2/3 der Persönlichkeit aus. Und da bleibt ein kleinerer Teil dabei, den ich selber sehr stark beeinflusse. Diese angeborene Persönlichkeit kann sehr stark überlagert werden durch eine Erziehung, die dem nicht entspricht. Also wenn Erwartungen an mich herangetragen werden, Wünsche, auch unausgesprochene Wünsche der Eltern. Manche Leute lerne ich auch kennen an der Uni, die haben einen Studien- oder Berufsweg anvisiert oder gehen den, weil sie denken, das entspricht den geheimen Wünschen oder den nicht erfüllten Wünschen meiner Eltern. Also ein Stück weit ist das sogar bei mir der Fall gewesen. Meine Mutter hat, dadurch, dass mein Vater mit Kirche nichts anfangen konnte, sie selber sehr aktiv war in ihrer Jugendzeit dort, so immer den stillen Wunsch gehabt, es sollte in der Familie mehr Kirche vorkommen. Ich glaube, das habe ich gemerkt als Kind und habe daher auch schon sehr früh, obwohl ich nach der Konfirmation ausgestiegen bin und nichts damit am Hut hatte, habe ich trotzdem so ein religiöses Interesse übernommen. Also es kann sein, dass man da dann etwas aufnimmt, was eigentlich nicht in einem drin steckt. Und wenn diese erworbene Persönlichkeit, die kann sehr deckungsgleich sein mit der angeborenen, dann fühlt man sich meistens wohl und entspannt. Oder sie kann sich sehr davon unterscheiden. Und dann lebt man vielleicht viele Jahre mit dieser erworbenen Persönlichkeit, die man nicht reflektiert hat. Wenn man die reflektiert hat, ist was anderes. Und versucht dann Ideale zu erreichen oder Ziele zu erreichen, die gar nicht den tiefsten eigentlichen, den ursprünglichen Wünschen entsprechen. Und das ist mit einer der Gründe meiner Meinung nach, warum Leute manchmal später sehr enttäuscht sind oder frustriert sind mit ihren Entscheidungen oder dann so in diese berühmte Krise in der Mitte des Lebens kommen, falschen Partner gewählt, falschen Beruf gewählt und jetzt stecke ich da drin und weiß nicht, was ich machen soll. Also dafür kann es eine Hilfe sein, dass man das vermeiden kann oder dem Weg bewusster gehen kann. War das jetzt klar?
Das war sehr klar.
Okay.
Doch, ich habe sehr gut nachvollziehen können, was du meinst. Und ich interpretiere das Thema Persönlichkeit ja auch so, dass es einem als Kompass dienen kann, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat und sich selber gut kennt, weil das ist ja gerade heutzutage die Schwierigkeit. Ich habe ja nicht nur Berufsfeld XYZ zur Auswahl, sondern wirklich immer mehr und die Vielfalt ist ja wirklich riesig und da fällt es ja auch wirklich schwer, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden und seinen Weg zu finden und dann steht man vor so einer Vielfalt und Dieter, du hast mich ja auch so kennengelernt, ich bin ja auch so ein Mensch, der sagt, oh, das interessiert mich und das finde ich auch toll und das finde ich auch toll und dann steht man da und denkt sich so, ja toll, und was jetzt? Würdest du das auch so sagen, dass da Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise seine Persönlichkeit auch zu kennen, da so ein bisschen so ein Wegweiser sein kann?
Klar kann das eine Hilfe sein. Also alleine schon, und das wirst du ja demnächst, glaube ich, auch noch weiter behandeln, wenn ich besser erkennen kann, was sind eigentlich meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Stärken, was sind meine Schwächen. Wenn ich dem mehr auf der Spur bin, dann ist das einfacher. Dann kann ich da meistens mehr punkten, bessere Leistungen bringen, zufriedener leben. Wobei, wenn jemand so neugierig ist wie du, sind längst nicht alle so, flexibel und an vielem interessiert. Manche Leute haben auch eine sehr schmale Spur. Dann ist es noch schwieriger, da seinen Weg zu finden.
Was ja auch cool ist, ne, wenn man so eine schmale Spur, wie du es genannt hast, fährt. Ich habe ja auch das Thema Taucher und Scanner behandelt. Kennst du den Unterschied? Nee. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Taucher sind die Menschen, die sich auf einen Themenbereich fokussieren können und da immer tiefer reintauchen können und sich voll reinfuchsen und da voll aufgehen in einem Themengebiet. Und Scanner sind die Leute, die halt immer ihre Umgebung nach neuen Sachen abscannen sozusagen und immer wieder Neues entdecken und sehr vielfältig interessiert sind. Und ich sag's immer ungern, weil ich immer sage, ich bin ein Scanner und ich will das dann nicht in dem Zusammenhang sagen. Aber man sagt Scannern nach, dass sie Multitalente sind.
Kann ich mir bei dir vorstellen.
Ich sag's nicht so gerne von mir, ich bin da ein bisschen bescheiden. Genau, ja, also wie bin ich jetzt auf das Thema gekommen, Taucher und Scanner? Ach ja, schmale Spur fahren.
Also genau. Es gibt Leute, die sind da voll mit glücklich. Ein Schulfreund von mir, der ist nach der Schule, ist er bei der Sparkasse in die Lehre gegangen, hat da gearbeitet. Er ist jetzt, letztes Jahr ist er in Rente gegangen, etwas früher, hat gut verdient, ist in das Haus, im Haus seiner Eltern wohnen geblieben und ist seit 40 Jahren nicht aus der Stadt weggekommen. Und der ist froh damit. Für mich wäre das nichts. Ich war froh, dass ich rauskam, dass ich in mehreren Großstädten im Laufe der Jahre gelebt habe, gearbeitet habe, dass ich ganz verschiedene Arbeitsbereiche kennengelernt habe und immer noch kennenlerne.
Ich muss auch sagen, ich hatte da auch eine sehr spannende Erkenntnis. Und zwar habe ich ja viele Leute gefragt, welchem Typ sie sich zuordnen würden, ob eher Taucher oder Scanner. Und wenn man jetzt bei Instagram in die Story reinguckt, 100% sagen, sie seien Scanner. Und das hat mich sehr stutzig gemacht, muss ich sagen. Gut, ich habe jetzt noch nicht viele Follower auf Instagram unter Passion Scout. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, die Leute haben eine Tendenz dazu zu glauben, sie seien Scanner. Und ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, wenn man Taucher ist, dann heißt das nicht, dass man nur dieses eine Interessensgebiet hat. Aber das schließt ja nicht aus, dass man nebenbei noch andere Interessensbereiche hat. Aber hast du da eine Ansicht zu?
Ich denke gerade, auch wenn ich so an meinen Weg bisher denke, es gibt ja auch Phasen. Du kannst dich für eine Zeit lang wirklich vertiefen in einen Bereich, in ein Thema, weil du merkst, das ist jetzt das, was ich total spannend finde, wo ich drin aufgehe, wo ich einfach sogar, wenn ich mich damit beschäftige, so in so einen Flow komme, also Energie davon kriege. Und irgendwann ist das wieder vorbei. Dann hat sich das Thema erledigt, dann kannst du zu was anderem weitergehen. Also ich glaube nicht, dass ich das ausschließe. Außerdem bin ich kein Freund von so Schwarz-Weiß-Kategorien. Es hilft, eine Idee zu bekommen, weil das dann sehr klar ist. Aber ich glaube, es gibt noch das ganze Spektrum dazwischen.
Da hatte ich nämlich tatsächlich auch eine Diskussion mit jemandem gehabt, der gesagt hat, naja, ich bin beides. Dann habe ich gedacht, naja, das ist doch auf der einen Seite Taucher, auf der anderen Seite Scanner. Da kann man doch nicht beides sein. Aber der hatte genau das erzählt, dass er immer nur Taucher auf Zeit ist sozusagen in einem Themengebiet, aber aufs ganze Leben betrachtet eben ein Scanner. Aber dass er dann immer nach einer gewissen Zeit, wenn er sich ausreichend reingefuchst hat in ein Thema, dann wieder was Neues suchen muss.
Also ich kenne das bei mir, es gibt ja diesen großen, bekannten, sehr viel verwendeten Big Five Persönlichkeitstest, den wir auch gemacht haben. Da bin ich zum Beispiel, je nachdem, welchen Hintergrund ich mir vorstelle, man muss so einen gewissen Horizont sich ausmalen, bevor man dann diesen Test macht, bin ich entweder ein bisschen mehr introvertiert oder ein bisschen mehr extrovertiert. Und da merke ich auch, ich kann beides. Ich bin nicht so ganz eindeutig. In diesem Bereich sind ja noch andere Bereiche, wo das eindeutiger ist. Und das hängt dann sehr von den Anforderungen der Situation ab, was ich bin.
Kann ich mich dran erinnern, wir hatten einen Test gehabt, wo man so Kreuzchen reinzeichnen musste und da hatte ich, glaube ich, nämlich auch so einen Moment gehabt, da war ich gleichzeitig introvertiert und extrovertiert, kann das in dem Zusammenhang gewesen sein? Ja. Da habe ich dich noch gefragt, ja Dieter, wie kann das eigentlich sein, dass ich jetzt beides bin, sowohl introvertiert als auch extrovertiert, jetzt im Nachhinein kann ich das ein bisschen besser verstehen, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, aber im ersten Moment hat mich das total überrascht, dass das gleichzeitig geht, aber ja. Bin eben introvertiert. Ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne alleine sein kann und das sehr, sehr schätzt. Ich bin aber auch sehr, sehr gerne unter Menschen und ich bin ein absolut offenes Buch und gehe da sehr mit meinen Gefühlen auch nach draußen. Ich bin ja auch hier in dem Podcast ein total offenes Buch. Also ich picke immer Beispiele auch aus meinem Leben raus. Aber im ersten Moment dachte ich so, das geht doch nicht gleichzeitig. Aber anscheinend geht es doch. Du hast eben gerade noch das Modell des inneren Teams angesprochen. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen? Was sagt das einem?
Ja, Friedemann Schulz von Thun, den hat man ja vielleicht schon auch in der Schule gehabt. Dieses Kommunikationsquadrat, das kennen viele, das haben die dann nochmal irgendwann gemacht. Der hat seit Jahrzehnten geforscht und hat dann vor ein paar Jahren das Modell vom inneren Team entwickelt. Das mit dieser Situation, die ich vorhin von mir kurz geschildert habe, korrespondiert. Er sagt, es gibt das häufig, dass wir verschiedene Rollen uns aneignen, aber diese Rollen sind nicht so eindimensional, sondern setzen sich zusammen aus verschiedenen Aspekten unserer Persönlichkeit. Also sein Bild davon ist, es ist wie bei einer Theaterbühne, wo immer ein anderes Schauspielerteam auftritt, je nachdem, welches Stück gerade gespielt wird. Und da kann ich halt der ordentliche, fleißige Kollege sein im Team, irgendwo im Büro. Da habe ich dann eine bestimmte Aufstellung, die dann nach vorne kommt. Und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich der faule, griesgrämige Familienvater, der nur die Beine auf den Tisch legt und sich bedienen lassen will. Das sind jetzt Extreme, ist auch zu klischeehaft. Aber oder im Sportverein bin ich dann wieder jemand anders, der völlig aus sich herausgeht und dann mit dem Team da mitgeht, wenn die ihre Spiele spielen. Und jedes Mal sind andere Teile von mir beteiligt. Und manchmal erlebt das in Extremfällen die Umgebung auch so, dass sie sagen, du bist ja wie ausgewechselt. Ich weiß gar nicht, was du wirklich für ein Mensch bist. Und Schulz von Thun sagt, das ist aber normal und das ist sogar nötig. Wir müssen in der Gesellschaft lernen, verschiedene Rollen richtig auszufüllen. Und wir können sogar mit diesem Team an uns arbeiten und können selber mit entscheiden lernen, wie wir das Team zusammenstellen. Willst du das zum Beispiel hören?
Ja, gerne. Du hast meinen erwartungsvollen Blick richtig gedeutet.
Also er sagt, es kommt zum Beispiel vor, dass Leute sich furchtbar aufregen über das, was er hat in Hamburg an der Uni gearbeitet, hat jetzt da noch ein eigenes Institut, das er gegründet hat, dass Leute zu ihm in sein Büro kommen und völlig aufgebracht sind, weil sie irgendwas total daneben fanden, was er gemacht oder gesagt hat. Und dann steht so jemand vor ihm, beschimpft ihn regelrecht und er merkt, wie sein inneres Team reagiert. Da ist ein Teil in ihm, so der Empörte, der sagt, was erlaubt der sich mit mir, mit Professor Doktor? Ein anderes Teil, der sagt, oh, der Ängstliche, wer weiß, was hier passiert, wenn der noch näher kommt, vielleicht haut er mich, ich muss in Deckung gehen. Dann der Selbstverteidiger, der sagt, ich überlege mir schon mal Argumente, wie ich ihn aushebeln kann. Und dann noch einer, der Diplomat, der so leise von hinten anklopft und sagt, vielleicht kann man das Ganze auch friedlich lösen. Und dann sagt er, muss er kurz überlegen, es gibt so instinktive, automatische Reaktionen, die man sich über Jahre aneignet, die nicht immer hilfreich sind. Also der Empörte, der war bei ihm, sagt er, halt schnell an der Front und hat dann auch zurückgegiftet. Und dann eskaliert das Ganze natürlich und man kommt zu keiner Lösung. Und er hat dann mit den Jahren versucht, den Diplomaten aus der Nische zu holen, der dann halt eher vermittelnd reagiert und der durch geschickte Fragen auch das innere Team des Gegenübers versucht, neu zusammenzustellen. Das kann man nämlich auch. Also man kann, in dem Fall ein einfaches Beispiel wäre, dass man fragt, Sie sind doch bestimmt auch an einer produktiven Lösung interessiert. Wäre so eine Frage an den Diplomaten im anderen, der im Hintergrund vermutlich da ist, dass der im Moment innehält und sagt, ja, aber ich muss auch mal Dampf ablassen. Aber da hat er schon mal zumindest den so ein bisschen angesprochen. Und dann kann eine bessere Gesprächskonstellation entstehen durch zwei neu formierte innere Teams.
Das klingt fast ein bisschen so, wie wenn man den anderen manipulieren könnte. Ist das ein bisschen zu übertrieben gesagt?
Meine Studenten sagen immer, Manipulation ist ja nicht grundsätzlich schlecht.
Ja, finde ich aber auch. Aber es wird ja immer, also es hat direkt eine schlechte Assoziation, ne? Ja. Das Wort. Ja, aber finde ich gut. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass man den anderen mit Fragen geschickt beeinflussen kann, dass es dann auch ein konstruktiveres Gespräch dann wird, ne? Also ich habe das auch. Ich würde schon sagen, ich bin kritikfähig, aber wenn ich Kritik empfange, die ich als unfair erachte oder wo ich mich wirklich angegriffen fühle, da geht's dann innerlich los. Und da habe ich für mich gedacht, weil ich mich auch viel mit dem inneren Kind beschäftigt habe, ach, das ist das innere Kind. Das wäre ja ein anderer Ansatz, den zum Beispiel Stefanie Stahl stark thematisiert in ihrem Bestseller seit 3 Jahren, Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Und da geht's darum, dass, also sie betrachtet 2 innere Perspektiven, nenne ich es mal, das innere Kind und das Erwachsenen-Ich so. Mhm. Und sie sagt immer, naja, das innere Kind, das kann man trösten in dem Sinne und man kann es auch akzeptieren und kann dann als Erwachsenen-Ich sagen, so, ja, ich weiß, inneres Kind, das greift dich jetzt an, aber ich stehe da jetzt drüber. Und dass man so das innere Kind dann so ein bisschen, ja, nicht verdrängt, aber jetzt mal metaphorisch gesprochen streichelt und sagt, so, du hast deine Berechtigung, dass du da bist, aber ich gehe das jetzt Erwachsener an. Ja. Das finde ich auch eine spannende Perspektive, muss ich sagen. Ja. Auch da geht's darum, bei dem inneren Kind zu schauen, wie hat mich meine Kindheit beeinflusst, die Erlebnisse, die ich mit meinen Eltern gemacht habe, das ist ein ganz, spielt eine ganz wichtige Rolle da. Und da mal die Frage an dich. Was denkst du, haben die Eltern für einen Einfluss auf die eigene Persönlichkeit und bleibt der für immer oder kann ich das irgendwann für mich so aufdröseln und reflektieren, dass ich zu mir selbst finden kann, sage ich jetzt mal, zu den Ursprüngen meiner selbst?
Ja, also da schwingt so einiges mit, kann ich nicht so schnell drauf antworten, muss man nochmal drüber nachdenken, aber erstmal, ich denke, dass wenigstens die Hälfte unserer Persönlichkeit, die werden wir nicht los, die kommt von den Eltern. Das ist einfach Genetik. Also die Zwillingsforschung, die hat gezeigt, dass so 40-60% der Persönlichkeit genetisch festgelegt sind. Aber ich kann natürlich trotzdem noch entscheiden, welche Veranlagungen ich nutze. Das ist am einsichtigsten, glaube ich, bei den Talenten. Du kannst ein musikalisches Talent haben, wenn du damit nicht arbeitest, wenn du nicht Klavier übst oder so, ein anderes Instrument, dann verkümmert das. Dann ist das da, aber es kommt nie richtig zum Zuge. Ich denke, das ist bei allen Veranlagungen so, die wir haben. Und es gibt negative Veranlagungen. Es kann sein, dass ich, also mein Vater zum Beispiel war jemand, der leicht aufbrausend war, jähzornig. Der konnte innerhalb von Sekundenbruchteilen aus der Haut fahren, wenn das er sowieso schon ein bisschen gereizt war oder nicht entspannt war. Das habe ich auch ein Stück mitbekommen. Das kann mir auch passieren, aber ich kann auch üben, ich kann trainieren, wenn ich diesen Impuls verspüre, nochmal tief durchzuatmen, was weiß ich, bis 10 zu zählen oder was auch immer helfen mag. Und dann zu entscheiden, gebe ich dem nach oder filtere ich das oder mache ich was ganz anderes. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass wir als Menschen nicht einfach nur instinktiv handeln müssen oder triebgesteuert sind und dass auch die Veranlagung oder sogar die schlechte Kindheit nicht fürs ganze Leben prägend sind. Das waren ja auch so überraschende Erkenntnisse aus der sogenannten positiven Psychologie oder der Resilienzforschung. Ende der 90er fing das so richtig an. Da haben Forscher festgestellt, nachdem viele Jahrzehnte die Diskussion da war, schlechte Kindheit, furchtbare Erfahrungen, was passiert Kindern, die irgendwo im Bürgerkrieg aufgewachsen sind, was passiert mit Scheidungskindern und so weiter und so fort, mit Missbrauchsopfern. Und die haben festgestellt, dass der weit überwiegende Teil, nein, das stimmt nicht, der weit überwiegende Teil leidet darunter, oft auch jahrzehntelang. Aber es gibt einen Bruchteil von, die Zahlen waren unterschiedlich, also um die 15-20%, die machen genau das Gleiche durch und es schadet ihnen überhaupt nicht. Und da haben die Leute gesagt, da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir von denen was lernen für den Umgang mit schwierigen und sehr verletzenden oder zerstörerischen Erfahrungen in der Kindheit. Und die ganz kurz gefasste Erkenntnis ist, man kann was machen. Man ist kein Opfer seiner Kindheit. Eines der Bücher, das ich damals, habe ich mir den Titel leider gerade nicht präsent, das Motto von einem der Bücher, das ich darüber gelesen habe, war, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Das finde ich nett auf den Punkt gebracht.
Ja, aber positive Aussichten auch, wenn man jetzt vielleicht nochmal mit gewissen Dingen noch zu kämpfen hat aus der Vergangenheit, dass man da auch aufräumen kann. Ja. Ich habe auch in dem im Podcast über Werte gesprochen. Mhm. Ich habe das jetzt als Bestandteil meiner Persönlichkeit angesehen. Mhm. Werte, die ich habe. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, je nachdem, was du als Persönlichkeit definierst, klar.
Ja, und erzähl doch mal gerne, was du sagst oder was du meinst mit kommt drauf an.
Ja, wir hatten ja eben noch in der vorherigen Frage, da hast du gesagt, ganz bei mir selbst ankommen beim Ursprung. Es ist so ein Trend ja auch in der neueren Zeit, dass ich authentisch sein will, möglichst echt. Und manchmal meint man, ich bin möglichst echt, wenn ich an dem, was mir mit in die Wiege gelegt worden ist, angekommen bin. Ich glaube, dass das nicht stimmt, weil ich kann mir ja auch Dinge aneignen, die ich haben will und die sind genauso echt, wie das, was ich mitbekommen habe. Und es wäre traurig, wenn nur das wirklich in meinem Leben bleibt, was ganz zu Anfang da war. Da sind ja Jahre und Jahrzehnte dabei, wo ich auch selber Dinge ansammle, wo ich etwas wachsen lassen kann, wo ich Dinge entstehen lassen kann und die auch andere bei mir entstehen lassen. Die will ich ja auch haben. Also insofern ursprünglich finde ich wichtig, um sich zu entdecken, aber nicht um dabei zu bleiben. Das kann nur die Ausgangsbasis sein. Und mit den Werten, da kriege ich, glaube ich, auch welche mit. Das sehe ich allerdings weniger im genetischen Bereich. Ich glaube, das ist so das Ursprungsmilieu. Die Familie, in der ich bin, gibt mir automatisch Werte mit. Die sauge ich dann, wie man so schön sagt, mit der Muttermilch auf. Wenn ich eine Familie habe, die sehr leistungsorientiert ist, weil die Eltern das als hohen Wert erachten, dann nehme ich das mit. Dann werde ich ja auch, ohne dass die das reflektieren, für gute Leistungen immer sehr viel stärker gelobt als für Durchschnittsleistungen. Und dann lernt das Kind, wenn ich brav bin, wenn ich mich gut anpasse, dann bin ich gut, dann bin ich okay.
Aber diese Werte, die ich mitgegeben bekomme, sind dann auch Dinge, die ich verändern kann,
ja,
aktiv.
Ja, wobei die meisten Leute erst dann darüber nachdenken, wenn sie daran leiden, wenn sie merken, ich bin da innerlich im Konflikt, ich erlebe da Spannungen. Schlimmstenfalls auch, wenn sie krank wäre, das kann es auch geben. Also in der Uni gibt es das ja öfter, dass dann auch durch die sehr viel höheren Ansprüche, die über die Schule weit hinausgehen, dann Leute merken, ich kann das nicht mehr, ich pack das nicht. Und dann mit einem Mal merken, wie all das, was sie als ihr Selbstbild aufgebaut haben, in Frage gestellt wird oder sogar wegbröckelt. Und das kann sehr schmerzhaft und sehr infragestellend sein, ja. Also ich würde die Werte reflektieren. Und viele Werte sind ja trotzdem gut. Leistung ist was Gutes, würde ich sagen. Im Übermaß nicht. Und wenn es das bedeutet, also du bist nur ein liebenswerter Mensch, wenn du gute Leistungen bringst, das wäre die Kopplung, die ist dann nicht mehr gut. Das kann ich aber reflektieren und anders damit umgehen.
Genau, das machen wir auch in einer Podcast-Folge. Da habe ich so eine Werteliste mal zur Verfügung gestellt, wo man mal gucken kann, welche Werte habe ich vielleicht mitgegeben bekommen. Welche Werte möchte ich aber haben und welche Werte möchte ich verfolgen?
Wobei es sein kann, dass du manche Werte nie verinnerlichen kannst, weil das nicht zu deiner Persönlichkeit passt.
Auch spannend, ja. Beispiel, hättest du da eins?
Ja, ich habe einen Kollegen gehabt in meinen ersten Arbeitsjahren in Berlin. Der war von seiner Persönlichkeit so gestrickt, dass er gerne sich zu 100% in jeder Situation blitzschnell anpasste. So ein Chamäleon-Typ. Und der ist damit überall durchgekommen. Also egal, wo der auftrat, er war immer gleich der Liebling aller. Und ich habe mit ihm zusammen in einem Haus gewohnt. Und ich habe bis heute hin, weiß ich nicht, wer der wirklich ist.
Klingt aber auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, dass viele so leben. Also die lernen das. Das sind so, wie soll man das denn nennen? Macher, Entertainer, die gefallen anderen ja auch. Auch so Partymenschen, die haben dann immer die richtige Story drauf und können dir so erzählen, dass alle mitlachen, sind sehr unterhaltsam und erwecken den Eindruck, dass in ihrem Leben ständig Abenteuer passieren. Und ich habe das versucht, weil ich anfangs dachte, hey, so will ich auch sein. Dann merkte ich, das kann ich einfach nicht. Das passt nicht, weil ich dann immer das Gefühl hätte, ich müsste was erfinden oder übertreiben. Der hat ohne Hemmung übertrieben. Also wenn der einen normalen Urlaub gemacht hat, war der nie normal, weil er immer Storys hatte. Und ich habe dann erzählt, ja, ich war Pizza essen und ich habe im Strand gelegen. Und bei ihm ist dann immer gleich was mit der Bedienung passiert oder ich habe keine Ahnung was. Also da denke ich, für den passt das. Der ist sich zum Glück dessen bewusst, dass er da aufpassen muss, dass er sich nicht selber auch was vormacht. Das passiert den Leuten auch. Das erleben ja sogar auch Leute, die populär sind, Populisten oder Politiker wie Trump. Und damit kann man Erfolg haben. Wenn Erfolg einen ganz hohen Wert hat, dann ist das unter Umständen eine Verhaltensweise und ein Lebensmuster, mit dem man gut durchkommt.
Ja, und wenn ich dann versuche, Charaktereigenschaften oder Werte von jemand anderem zu übernehmen, die nicht zu mir passen, dann ist es ja eben genau das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich unauthentisch wirken, ne?
Ja, obwohl es mir helfen kann, manchmal meine Werte, die ich zu extrem lebe, anzupassen, zu relativieren.
Inwiefern?
Ich habe früher immer gedacht, meine Frau ist unordentlich und ich bin ordentlich. Stimmt eigentlich auch. Aber ich habe dann, was ich vorhin sagte, die ist echt anders. Ich kann, wenn ich irgendwo in ein Zimmer komme, sehe ich sofort, was rumliegt oder nicht in Ordnung ist. Ich muss nichts dafür tun, ich sehe das. Und das stört mich, auch auf meinem Schreibtisch möchte ich Ordnung haben. Sie kommt da rein und sie sieht das gar nicht und ist darum viel entspannter als ich. Es ist eigentlich aus ihrer Sicht eine Stärke und sie will das auch gar nicht wirklich ändern. Aber wenn ich mit ihr zusammenleben will, dann haben wir viele Räume, die wir teilen. Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, mittlerweile mit den Jahren gelernt, da gelassen damit umzugehen. Ich gehe dann da durch und denke, oh, da liegt was rum, lässt sie jetzt liegen, gehst weiter. Also da habe ich so diesen sehr hohen oder überspitzten Ordnungswert bei mir relativieren können. Da kann man schon was lernen.
Ich glaube, das ist vielleicht sogar auch wichtig in jeder Beziehung, oder? Also so von Natur aus kompatibel ist das doch nicht, oder? Da muss man sich doch schon so ein bisschen selten. Also ich weiß auch nicht, ob ich das jemals erlebt habe, dass es so ein Traumpaar gab, was sich nicht irgendwo gerieben hat irgendwo an irgendwelchen Charaktereigenschaften des anderen.
Wenn man zu gut zueinander passt, ist es ja auch langweilig.
Richtig, das stimmt, ja. Und ich erzähl's immer so gerne, also ich bin ja, Dieter, du weißt es glaube ich noch nicht, aber ich bin seit Silvester verlobt.
Oh, Glückwunsch.
Genau, danke. Und also wir würden schon behaupten, wir passen sehr, sehr gut zueinander. Aber ich sag's dir, wir hatten auch wirklich eine Phase gehabt, da hat das ganz und gar nicht gut zueinander gepasst. Und das macht's nicht weniger wertvoll jetzt im Nachhinein für uns. Aber als wir zusammengezogen sind, holla die Waldfee. Also da hat Kilian, so heißt mein Verlobter, Kilian immer von seinem kleinen Hausdrachen erzählt. Das war dann ich.
Echt jetzt?
Weil ich wirklich... also wiederum, meine Mama würde sagen, ich bin unordentlich, aber er hätte in dem Moment gesagt, der hat irgendwie so Macken, da muss es stimmen, da muss es an der und der Stelle ordentlich sein. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht immer die ordentlichste. Also es gibt auch diese paar Schubladen bei mir, wo man eigentlich nicht reingucken will. Aber das war wirklich eine Sache, da mussten wir 3 Monate lang so ungefähr schon dran arbeiten, dass man dann so ein bisschen rücksichtsvoller ist oder halt einfach seinen Blick für gewisse Dinge verändert und sich aufeinander einstellt, akklimatisiert, aber das hat gut geklappt. Und
also 3 Monate finde ich aber auch schnell.
Ja, echt?
Ja.
Also wirklich?
Ja, ernsthaft. Also ich würde denken, dass ein paar Jahre wäre normal.
Ja, nee, also 3 Monate lang war ich ein Hausdrache. Genau, nee, aber wir sind sehr glücklich miteinander und das Zusammenleben funktioniert auch wunderbar mittlerweile, ja. Worüber ich auch gesprochen habe, ist das Thema Selbstliebe und Selbstwert. Da war es mir wichtig, vor allem auch zum Thema zu machen, dass man ganz egal, was für Charaktereigenschaften man hat, die man vielleicht weniger an sich selbst schätzt, dass man sie aber auch lernt, wert zu schätzen, trotz alledem. Denn die gehören ja auch dazu, ne? Also Schwächen hat ja jeder. Hast du da noch dem was hinzuzufügen?
Naja, ich fand das, um nochmal auf ein Kursthema zurückzukommen, da haben wir uns ja auch mit Carl Gustav Jung beschäftigt, der so für den Myers-Briggs-Typ-Indikator-Pate gestanden hat. Und ich fand bei Jung das am interessantesten und schönsten, das hat auch Friedemann Schulz von Thun übernommen in seiner Geschichte da mit dem inneren Team, dass er sagt, wir haben Schatten in uns, Schattenpersönlichkeiten. Und der Schatten ist dunkel, der ist manchmal schwer zu greifen und er ist da und wir mögen eher das Licht. Aber ein Schatten kann nur da sein, wo auch Licht ist. Also meine negativen Eigenschaften sind oft nur die Kehrseite von einer positiven Möglichkeit, die ich bei mir habe. Insofern hätten die auch schon ihren Wert. Das zu entdecken kann ganz spannend sein. Also ich will mal den Jähzorn als Beispiel nehmen von meinem Vater. Zorn gilt ja auch nicht unbedingt als positive Eigenschaft. Aggression kann schnell zerstören, man redet unbedacht, man verletzt viel zu schnell, man macht Dinge kaputt. Das ist die Schattenseite, aber Zorn hat auch eine positive Seite. Also viele Leute, die reformerisch aktiv geworden sind, waren zornig. Die haben sich gestört, die haben sich gerieben an den bestehenden Verhältnissen, weil sie gesagt haben, das geht so nicht, das ist ungerecht oder. Also wenn ich entdecke, dieser Zorn, den ich habe, den ich manchmal verspüre, der sich dann im Alltag manchmal nur in so einem Grollen oder in so einem Ärger oder einer Unzufriedenheit bemerkbar macht, den kann ich nutzen, um Dinge zu bewegen. Das wäre für mich zum Beispiel, wie ich lernen kann, meine Schattenseiten dann auch erstmal zu akzeptieren und dann vielleicht auch irgendwann zu lieben. Also ich muss nicht die Aggression grundsätzlich lieben oder den Jähzorn, aber das als ein Teil meiner Persönlichkeit, so bin ich nun mal, anzunehmen, finde ich wichtig.
Hättest du noch andere Tipps, wie man lernen kann, sich selbst zu lieben, außer die andere Kehrseite der Schattenseite kennenzulernen?
Ich würde mit der Feststellung anfangen, ich bin kostbar und wertvoll, einfach weil es mich nur einmal gibt. Mit allem drum und dran. Unwiederholbar. Also egal, es gibt keine wirkliche Kopie von mir. Selbst bei eineiigen Zwillingen ist es keine Kopie, die sind auch noch verschieden. Und das alleine macht es wertvoll und lohnt es, dass ich mich entdecke und mit mir leben lerne und sage, ich bin der Mensch, mit dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbringen werde. Alle Zeit. Und dann zu gucken, was ich daraus machen kann, das wäre das Zweite. Also da sind na, ich würde fast sagen, unendlich viele Möglichkeiten, was draus werden kann. Und das ist doch, das macht es spannend und das macht es schön. Und wenn ich dann lerne, also so wie du das sagst, das kann ich nachvollziehen, kenne ich von mir auch, aber wenn ich dann lerne, das Positive, was von anderen zu mir kommt, wenn ich dann merke, da liebt mich jemand, und das fängt ja auch schon zu Hause an. Also unsere Eltern lieben uns ja normalerweise auch wenn sie das manchmal nicht so zeigen, wie wir uns das gerade gewünscht haben. Zu sagen, hey, da sind Menschen, die lieben mich einfach, weil ich da bin. Kilian liebt dich, weil du da bist. Und Freunde lieben dich auf eine andere Weise wieder, weil du da bist. Es ist gut, dass es dich gibt. Es ist gut, dass es mich gibt.
Genau, das darf man nämlich auch sagen, ja. Aber es ist gut, dass es mich gibt. Ja, das ist schon was nicht so leicht von den Lippen geht jetzt bei mir. Irgendwie, ja. Siehst du, da habe ich auch noch was zu tun. Das war jetzt schon so ein schönes Abschlusswort eigentlich. Aber ich würde doch noch mal den Ausblick auf den nächsten Themenblock wagen mit dir. Der nächste Themenblock geht dann darum, was mag ich und was kann ich? Sprich, die Stärken, Talente hattest du eben gerade schon angesprochen. Würdest du sagen, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, was ich kann und was ich mag?
Ja, das steckt schon in mir drin. Und ich glaube aber auch, dass wir vieles von dem, was in uns drin steckt, gar nicht nutzen können. Weil das eben auch was mit Fleiß, mit Engagement, mit Mühe, mit Arbeit zu tun hat. Also ich hatte das Beispiel von einem musikalischen Talent gebracht. Ich habe auch ein bisschen musikalisches Talent und ich weiß, als ich mir vor Jahrzehnten Gitarre spielen beigebracht habe, wenn ich da Zeit investieren würde, dann könnte da was draus werden. Nicht so ein Konzertgitarrist oder sowas, aber einer, der locker auch Lieder begleiten kann und Leuten was vorspielen kann und zumindest Hauskonzerte geben könnte, das würde ich mir zutrauen. Aber ich habe nicht die Zeit investiert. Ich habe irgendwo gedacht, 5-6 Stunden jeden Tag üben ist mir zu blöd, ich mache lieber was anderes. Also, und da ist dann eben, unsere Lebenszeit ist begrenzt und die Zeit, die wir auch jeden Tag zur Verfügung haben, ist begrenzt. Und da zu wissen, wie bin ich, was passt zu mir und was von den Möglichkeiten, die ich habe, will ich wirklich anpacken, das finde ich eine wichtige und spannende Frage. Denn wir werden nie all das, was wir machen könnten, auch machen können.
Schade eigentlich. Ein Satz, der mir auch total in Erinnerung geblieben ist von dem Kurs, den ich bei dir besucht hatte, war, was hattet ihr, ich glaube mit 12 Jahren, was hattet ihr mit 12 Jahren gemacht, als man noch die ganze Vielfalt quasi vor sich hatte und sich noch gar nicht festgelegt hatte.
Ja,
erinnerst du dich?
Aha, ich hatte gefragt, in der Zeit von 8 bis 12 ungefähr.
Ah, ja, genau. Ja,
also nicht nur auf ein Lebensjahr festgelegt, sondern auf eine Lebensphase. Die Lebensphase deshalb, weil das ist so die Phase, wo Kinder sich normalerweise anfangen, aus dem sehr bestimmenden elterlichen Umfeld zu lösen, sich selber zu entdecken. Und sie sind aber noch nicht so weit, dass sie das ganz hinter sich gelassen haben, das Kindliche, und sind auch noch nicht in den Wirren der Pubertät drin. Das fängt ja dann bald an und das bringt wieder eine Menge Neues mit sich. Und da zu gucken, was habe ich da einfach gerne gemacht? Wo konnte ich mich mit beschäftigen, bin darin aufgegangen? Das lohnt sich schon. Bei mir war das der Chemiebaukasten unter anderem und mein Mikroskop, mit denen ich so rum experimentiert habe. Und da könnte man jetzt sagen, hey, wenn das ein Hinweis ist auf deinen späteren Lebensweg, dann hättest du doch jetzt naturwissenschaftlich was machen müssen.
Wollte ich gerade kritisch anmerken. Aha. Warum bist du dann Theologe geworden?
Das ist aber dann, das ist zu schnell gedacht, zu oberflächlich. Also was dahinter steckt ist ja, oder was bei mir dahinter steckt, und da lohnt es sich dann drüber nachzudenken, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und es war Interesse am Forschen, Neugier. Ich wollte Dinge durchschauen, ich wollte sie verstehen, ich wollte wissen, wie sie zusammenhängen, wie das funktioniert. Und das ist geblieben. Und dann bin ich sehr konsequent eigentlich zu dem größten Bereich, zur Theologie hingegangen. Ich wollte wissen, wie hängt die Welt im Innersten zusammen. Und das ist mehr als nur das Naturwissenschaftliche. Da kommen noch ganz andere Themen damit rein.
Ja, also das war auf jeden Fall eine Frage, mit der ich mich richtig dolle beschäftigt habe. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, ich habe es noch wirklich vor Augen, quasi wie ich da die Straße lang laufe und mich frage, was war das denn eigentlich bei mir? Also es kann auch eine gewisse Zeit brauchen, bis man dem auf die Spur kommt. Ich habe dann auch direkt meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Und dann haben wir zusammen drüber nachgedacht und sind tatsächlich einigen Dingen auf die Spur gekommen, wo ich jetzt im Nachhinein denke, wow, ich hatte, Opa war sehr technikaffin. Ich hatte viel Zeit bei meinem Opa verbracht und mein Opa hatte ein Headset und irgendwann habe ich festgestellt, oh cool, damit kann man ja Dinge aufnehmen. Und dann habe ich ein Kurzgeschichtenbuch genommen, das habe ich zweimal gemacht, einmal zu Weihnachten und einmal Motto Gruselgeschichten, und habe mich dann an Opas Computer gesetzt und habe das aufgenommen und denke mir so, ach Mensch, du hast das nie so wirklich wahrgenommen und auch ganz lange Zeit lang nicht erkannt, dass das Thema Sprechen dir super viel Spaß macht. Und ich war immer die Erste, seitdem ich lesen konnte, die sich gemeldet hat, um irgendwas vorzulesen, weil ich so einen Spaß daran hatte. Und dieser Spaß, der ist bis heute geblieben. Und dann finde ich das fast auch schon ein bisschen überraschend, dass ich dieses Talent, sagen wir mal, dass ich das hatte, vorlesen, sprechen, aber erst im Studium richtig entdeckt habe als Fähigkeit, die ich gerne ausbauen möchte, wo ich gerne mehr machen möchte und mehr lernen möchte vor allem auch. Also ganz spannend. Aber manchmal braucht es halt auch seine Zeit. Ja. Manchmal muss es ja auch einfach passen von der Situation her, ne?
Ja, manchmal kann da auch etwas schlummern über Jahre oder Jahrzehnte und kommt dann erst wieder.
Ja, also das war meine spannende Erkenntnis dazu. Das finde ich ist ein schöner Einstieg in den neuen Themenblock und ein schöner Abschluss für den Themenblock Persönlichkeit, wer bin ich? Ich danke dir vielmals, Dieter, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Es war super, super spannend. Ich freue mich wirklich über diese Folge und hoffe, dass sie den Zuhörern auch gefällt.
Ja, das würde mich auch freuen.
Schön. Ich danke dir, Dieter. Schön, dass du heute mit dabei warst bei dieser sehr spannenden, etwas längeren Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, wie immer, wenn du auch in 2 Wochen wieder dabei bist. Wie gesagt, dann schwenken wir mal in ein etwas anderes Thema um und versuchen gemeinsam deine Stärken zu entdecken und zu schauen, was da an Talenten in dir schlummert. Bis dahin, mach's gut, dein Passion Scout.